In den vergangenen Monaten konnte man sich das ja schon gelegentlich fragen. Was kommt als nächstes? Diese unglaublichen Hochwasser, Hagelschäden, diese verheerenden Feuer im Mittelmeerraum, das Erdbeben auf Haiti, der Blick nach Afghanistan und Corona als Krankheit, aber auch mit den ganzen Verordnungen und dem, was zwischenmenschlich das bedeutet in den unterschiedlichen Zugängen zu den Verordnungen. Was kommt als nächstes? Es lässt einen erschrecken und es war offensichtlich und ist offensichtlich, die Welt ist aus dem Takt. Der Rhythmus stimmt nicht. Die Welt, sie leidet an Herzrhythmusstörungen. In diesen Tagen offensichtlicher denn je und auch aus unserem persönlichen Leben wissen wir es zu Genüge, um Dinge, die uns das Herz schwer machen oder den Puls nach oben treiben. Was gibt unserem Leben seinen Herzschlag und was bestimmt den Puls der Welt? Was könnte unserer Welt helfen? Trotz aller Krisen, die bleibend zu dieser Welt gehören werden, solange es diese Welt gibt, was könnte unserer Welt helfen, einen neuen, heilvollen Rhythmus zu finden, in dessen Kraft wir die Krisen dieser Welt und unseres Lebens gestalten, heilvoll gestalten und neu Gott selber dahinter entdecken? In den vergangenen Wochen hat mich das Vaterunser immer wieder eingeholt, beschäftigt und ist mir zu einem Gebet geworden, das meinen Rhythmus verändert hat und von dem ich mir erhoffe, dass es diesen weiter verändert. Ein Gebet des Vaterunser, von dem Gott ja nicht nur verspricht, es zu erhören, weil es seine eigenen Worte sind, die er uns in Jesus mitgibt. So sollt ihr beten, sagt Jesus. Das Vaterunser, ein Gebet, das die Kraft hat, unser persönliches Leben und dieser Welt einen neuen, heilvollen Rhythmus zu geben. Deshalb in den nächsten 4 Wochen wollen wir miteinander hineingehen in dieses Thema Herzschlag Gottes und Puls der Welt mit dem Vater unser, dem Leben einen neuen Rhythmus geben, eine 4-teilige Predigtreihe. Ich lese uns diese bekannten Worte von Jesus aus dem Matthäus oder im Matthäusevangelium sind sie uns überliefert. Kapitel 6, 9 bis 13. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kennt ihr das? Jüngere Kinder vereinbaren zum ersten Mal, dass sie beieinander übernachten. Ein Freund bei seinem Kumpel, das Mädchen bei der Freundin, zum ersten Mal bei jemand anderem übernachten. Und dann lebt man auf diesen Tag zu, voller Begeisterung. Was für ein Traum, das wird der Hammer werden und freut sich auf diesen Tag. Und da kommt ja dieser Tag und der wird wirklich der Hammer. Geht los, mittags, Schwimmbad. Super Zeit miteinander als in der Freundschaft. Abends, Abendessen. Ja, klar schmeckt es auswärts eh immer besser wie daheim. Und dann wird noch gespielt und eigentlich als schon überfällig wäre ins Bett zu gehen. Nein, gibt sogar noch einen Film. Aber irgendwann ist dann tatsächlich so weit Zeit ins Bett zu gehen, als der kleine Gast plötzlich leise sagt, darf ich Mama und Papa anrufen? Wie, was jetzt, mitten in der Nacht, die schlafen doch schon. Weshalb denn? Als der kleine Gast wiederholt, jetzt schon mit etwas feuchten Augen, darf ich Mama und Papa anrufen? Okay, also rufen wir Mama und Papa an und man ahnt, was am anderen Ende des Telefons passiert. Die eh schon glockenwache Mama, die natürlich weiß, wer hier anruft, als das Telefon klingelt, greift mit ihrem Arm über den schlafenden Vater hinweg, holt das Handy und hört am Ende der Leitung ihr Kind sagen, Mama, ich will nach Hause. Und 10 Minuten später kommt der Papa und dann wird zu Hause geschlafen. Und ich glaube, wir können es verstehen. Zur Ruhe kommen, Körper und Seele, nur zu Hause. Zur Ruhe kommen, Körper und Seele, nur zu Hause. Und in den letzten Wochen und Monaten fand ich es offensichtlich, unsere Welt ist nicht zu Hause. Und schlimmer noch, unsere Welt hat vergessen, wo sie ihr Zuhause hat und bei wem. Und ich glaube, das ist die schlichte Antwort auf die Feststellung, wie sehr unsere Welt voller Unruhe ist und wie sehr sie ständig unter Strom steht. Und ich habe oft auch bei Menschen den Eindruck, hier stimmt der Rhythmus nicht. Das Leben ist nicht intakt. Und ich glaube, dass entsprechend auch ihr Gebet aussieht, oder sollte ich sagen, ja, unser Gebet aussieht. Wenn wir unser Beten anschauen, ich vermute mal, ihr gebt mir recht, 60% plus minus, Sorgen und Ängste. Sorgen und Ängste, schon morgens beim Aufstanden, oh Herr. Und dann geht's los. Und dann die nächsten 30%, die Aufgaben, die anstehen am Tag, die täglichen To-Dos oder die Erwartungen an uns, die andere oder wir selber an uns haben. 60% Sorgen und Ängste, 30% Erwartungen, Aufgaben, was ansteht, To-Dos. Und dann vielleicht noch 10% verteilt, 8%, okay, wir wollen den Dank nicht vergessen im Gebet. Und 2%, Jesus, willst du mir auch was sagen? Plus, minus. Das Gebet ist aus dem Rhythmus, weil unser Leben aus dem Rhythmus ist. Getrieben von Sorgen und Ängsten und Aufgaben. Und deshalb hören wir Jesus sagen, so sollt ihr beten. Und wir können ergänzen, so sollt ihr leben. Aus dieser Haltung des Gebets heraus, das ich euch jetzt mitgebe. Vater unser im Himmel, beginnt Jesus dieses Gebet. Und schon mit dieser Anrede geht es nicht mehr um unsere Sorgen und Ängste, um die Aufgaben, die anstehen, um Erwartungen. Es geht nicht einmal um unseren Dank oder um Lobpreis, sondern es geht mit dem, dass Jesus den Mund aufmacht, so sollt ihr beten, um unsere Identität. Wie bei einem Kind, das nachts zu Hause anruft, ich will heim. Wenn Jesus uns beten lehrt, Vater unser im Himmel, dann will er in einem ersten Schritt unseren Kopf, unser Herz, unser Sein frei machen. Den Horizont, unseren Horizont wegwischen und uns seinen Horizont aufschließen. Frei von Ängsten und Sorgen und Erwartungen an dich und Verpflichtungen, die ja da sind, keine Frage. Freimachen will er uns und über alledem den Zuspruch Gottes über deinem und meinem Leben laut werden lassen. Den Zuspruch, den Jesus selbst bei seiner Taufe gehört, erlebt und genossen hat. Als er den Vater im Himmel sagen hörte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn Jesus uns beten lehrt, Vater unser im Himmel, dann will er unseren Gebets- und Lebensrhythmus dahin verändern, dass wir aus der Gegenwart des Vaters heraus leben und von seinem Zuspruch, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Eine erste Übung, die ich uns deshalb mitgeben will, wenn du dir morgens oder im Laufe des Tages Zeit nimmst zum Gebet, dann beginn dein Gebet mit diesen Worten. Egal, was in dir brodelt und egal, wie es schon beim Aufstände zum Jomre und zum Dreneiheiler ist, auf gut Schwäbisch. Egal, was an Erwartungen ansteht, egal, was der Tag von dir fordert, beginn dein Gebet mit diesem einen Wort. Vater. Und dann halt inne. Nicht wie im Gottesdienst, dass man Sekunde später schon beim Amen ist, im Vater unser, sondern halt dieses Vater aus. Schließ die Augen, die äußeren Augen und öffne die Augen des Herzens für deinen Vater im Himmel. Vater. Und dann hör ihn sagen, mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und ich verspreche dir, versprochen, das wird mit sofortiger Wirkung deinen Pulsschlag verändern. Und nochmal versprochen, mit sofortiger Wirkung. Der Pulsschlag eines Gebets ist ein anderer als der Pulsschlag Vater. Mein geliebtes Kind. Der Pulsschlag wird sich ändern, dein Herzrhythmus wird sich ändern und nicht nur der deinige, sondern in der Übung dieses Gebetes auch dein Lebensrhythmus und damit der Rhythmus dieser Welt. Kein Zufall, dass Jesus so sein Gebet beginnt. Also erste Übung, zuerst Gott als Vater anzurufen und umgekehrt zu hören, mein geliebtes Kind. Und dann gibt uns Jesus eine zweite Übung mit der er wieder unseren Gebets- und Lebensrhythmus korrigiert. Wenn er Gott uns nicht nur als unseren Vater vor Augen malt, sondern als unseren Vater im Himmel. Eine zweiteilige Anrede, die das Vater unser überschreibt. Es ist die Überschrift zum folgenden Gebet. Und für mich, mir hilft bei dieser Anrede das Bild einer doppelflügeligen Eingangstür, die zu öffnen uns hineinleitet in das folgende Gebet. Das folgende Gebet ist, eröffnet, indem wir durch diese doppelflügelige Eingangstür hineingehen. Vater unser, hören mein geliebtes Kind im Himmel. Zweiter Flügeltür. Weshalb bringt Jesus an dieser Stelle den Himmel ins Spiel? Weshalb soll zum Blick auf den Vater auch dessen himmlische Dimension unser Beten und Leben leiten? Wie kann diese himmlische Dimension unseres Vaters unserem Beten und Leben einen neuen Rhythmus geben? Sicher, zunächst ganz schlicht auch, um den Unterschied deutlich zu machen zu uns irdischen Vätern in all unserer Begrenztheit. Und jeder von uns hat ganz eigene Erfahrungen mit dem irdischen Vater. Und hier soll uns der Blick auf den Vater im Himmel auch helfen, davon Abstand zu nehmen, weil wir irdische Väter einfach begrenzt sind und oft nicht vorbildhaft. Deshalb natürlich der Blick auf den Vater, der in eine ganz andere Dimension von Vaterschaft lebt. Das ist, grundlegend, aber es geht Jesus hier definitiv um mehr, wenn er zum Vater dieses im Himmel dazulegt. Eindeutig ist Jesus ganz anders, als wir heute vom Gebetsleben der Psalmen geprägt. Und das sieht man bis hinein ins Vater unser. Vorhin Psalm 145, einer der Psalmen, der definitiv leitend ist für das Vater unser. Psalm 103, ein anderer und manche mehr. Zwei weitere Psalmbeispiele möchte ich nennen und dann besuchen wir Hiob und seine Freunde, um zu entdecken, weshalb Jesus dieser himmlische Fokus so wichtig ist. Ein erstes Psalmbeispiel, Psalm 104. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Psalm 104 malt uns Gott hier vor Augen als den, der den Himmel ausspannt und der diesen Himmel bewohnt und der ihn als, ja, dieses Bild in Psalm 104 als Wolkenfahrer ausfüllt, wenn es hier heißt, du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen. Also wenn ihr es, heute sieht man es nicht, heute ist wolkenlos und das ist ja auch mal schön, aber wenn das nächste Mal Wolken am Himmel sind, dann nehmt Psalm 104 als Bild und betet Gott an, du fährst auf Wolken wie auf einem Wagen. Was für ein Bild, der lebendige Gott in dieser Präsenz. Und dann Psalm 19, ein weiteres Beispiel. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Die Feste, ein anderes Bild für den Himmel, aus der Schöpfungsgeschichte herkommen die Feste als Schutz davor, dass wir nicht Starkregen von morgens bis abends haben und darin untergehen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Im Vaterunser lenkt Jesus, getragen von diesen und anderen Psalmen, unsere Augen gen Himmel. Und das nicht nur im Sinne Himmel als ewiges Reich, das kommt dann schon auch im weiteren Gebet, der Himmel dann als Begriff für Gottes Ewigkeit. Hier aber in der Anrede zunächst tatsächlich ganz, ja, schlicht ist vielleicht der falsche Ausdruck, gigantisch, tatsächlich in diesem irdischen, geografischen Sinn, Himmel, Wolken, Gestirne. Weshalb lenkt Jesus unseren Blick nach der Vaterschaft Gottes auf den Vater im Himmel? Ich glaube, es ist eindeutig, um diese Vaterperspektive zu flankieren durch diesen Horizont der Größe Gottes und seiner Allmacht und seiner Allgegenwart. An Himmelfahrt feiern wir, dass Jesus zurückkehrt zum Vater. Sonst müssten wir ihn heute noch in Israel besuchen. Nein, Himmelfahrt heißt Allgegenwart von Jesus. Und das trifft auf Gott zu. Er ist der Allmächtige und der Allgegenwärtige, der mit Schöpferkraft handelt und der die Geschichte umfassend lenkt. Der Vater im Himmel, Herrlichkeit, zeichnet ihn aus. Also was ist Jesus dabei wichtig? Wie will er unser Beten und Leben mit dieser himmlischen Dimension leiten? Welche Übung soll uns hier weiterhelfen für unser eigenes Beten und Leben, um hier in den Herzschlag Gottes hineinzukommen? Vor einer Antwort besuchen wir jetzt noch Hiob und seine Freunde. Hiob trifft großes Leid. Und dann kommen sie, die Freunde, und wir lesen, wie sie bis Kapitel 37, man muss sich's auf der Zunge zergehen lassen, bis Kapitel 37 philosophieren, diskutieren, theologisieren über Gott und die Welt und über ganz große Fragen. Wie kann es sein, dass ein frommer Mensch durch so großes Leid muss? Was hast du verbockt, dass es dir so dreckig geht? 37 Kapitel lang eifern sie sich über Fragen von Schuld und von Gerechtigkeit und wie Gott das zulassen kann. Man muss sich ja auch überlegen, was Gott 37 Kapitel lang gedacht hat, als die da unten so rum diskutieren und philosophieren, ob er gelacht hat, ob er geheult hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Kapitel 38, Vers 1 schaltet sich Gott ein. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Und das geht in diesem Stil der Rückfragen Gottes an Hiob weiter bis Kapitel 41, weshalb Hiob nur bekennen kann: Siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wenn Jesus uns beten lehrt, Vater unser im Himmel, dann kommt zur Perspektive des geliebten Kindes die zweite Übung. Bevor wir Gott zutexten, mit unseren Sorgen und Ängsten, mit den Aufgaben, die anstehen, mit unserer Klage und Anklage, stopp und übe dich mit dem Blick auf den Vater im Himmel in ehrfurchtsvollem Staunen und in einem heiligen stille Schweigen. Ja, sogar bevor du deinen Mund auftust zur Anbetung mit großen Worten oder starkem Lobpreis, nimm einfach wahr und sieh und staune in ehrfurchtsvoller, heiliger Stille. Anbetung. Anbetung sagt ja so viel wie: Ich beschreibe, wie Gott ist, ich beschreibe Gott. Anbetung beginnt im Aushalten, Gott erst einmal nur zuzusehen. Ich kann ja nur beschreiben, was ich sehe. Anbetung beginnt im stillen Aushalten, erst einmal nur zuzusehen. Gott zuzusehen. In seinem schöpferischen Wirken, in seinem, wie er Linien durch die Geschichte zieht, egal wie groß das Chaos in dieser Welt ist, und das Chaos war ja auch schon über Jahrtausende hinweg groß. Wer also Gott und sein schöpferisches Wirken anbeten will und seine Geschichtsmacht, muss ihm zuerst in stiller Ehrfurcht zusehen. In dieser heiligen Stille beginnt dann nicht nur unsere Anbetung, sondern bekommt auch das weitere Gebet des Vaterunsers. Er seine Zuversicht. Wenn ich auf Gott, den Vater, schaue und ihn höre, mein geliebtes Kind, und wenn ich auf diesen Vater im Himmel schaue und dahinter seine Allmacht und Größe und Schöpferkraft und Geschichtsmacht sehe, die in diesem Motiv des Himmels enthalten sind, dann gibt mir das ja in der stillen Ehrfurcht gleichzeitig auch die Zuversicht zum Weiterbeten. Doppelflügelige Eingangstür des Vaterunsers. Sie will uns vergewissern, mein geliebtes Kind, und zugleich den Vater zeigen als den, der regiert. Oder mit den Worten unseres apostolischen Glaubensbekenntnisses: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieselbe doppelte Eingangstür. Und wenn wir das Glaubensbekenntnis weitersprechen und auf Jesus Christus schauen, dann schließt sich der Kreis. Denn woher kennen wir den Vater im Himmel denn eigentlich? Ja, nur durch Jesus Christus, der uns den Vater vor Augen malt und zeigt, wie wir mit ihm reden sollen. Und schon die Jünger damals, Philippus hat es dann ausgesprochen, haben Jesus gefragt oder zu ihm gesagt: Ja, zeig uns den Vater. Und daraufhin antwortet Jesus: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Deshalb für die kommende Woche, für heute und die kommende Woche, noch eine dritte Übung. der Blick auf Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Schau aufs Kreuz und sieh die Retterliebe dieses Vaters. Komm zum Kreuz und sieh den Schöpfer am Kreuz, der wieder die Macht des Todes neues Leben schafft. Neuschöpfung. Komm zum Kreuz und sieh den offenen Himmel. Sieh den Vater, seine Neuschöpfermacht und damit den offenen Himmel. Unsere Antwort? Dieselbe wie im ehrfurchtsvollen Staunen über Gottes himmlische Größe, jetzt mit vielleicht den Worten von Friedrich von Bodelschwingen. Nun, in heilgem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Ich komme zum Schluss. Wenn wir uns in den kommenden Wochen mit dem Vater unser beschäftigen, dann tun wir es in der Erwartung, hier den Herzschlag Gottes zu spüren. Und mit dem Wunsch, unserem Beten und Leben, dass er damit, ja, unserem Beten und Leben einen neuen Rhythmus gibt. Die Übung also noch einmal für kommende Woche, mit dem Vater unser zum Telefonhörer zu greifen: Papa, ich will nach Hause. Und dann zu beginnen: Vater unser. Und dann texte Gott nicht zu mit Sorgen und allem, was ansteht, sondern vielleicht streckt die Hände tatsächlich auch aus mit geschlossenen Augen und offenem Herzen und lass dir zusagen, mein geliebtes Kind. Und das darf dann auch ein paar Minuten dauern und nicht wie wir es im Gottesdienst beten und es ja auch hier seinen Ort hat. Das darf ein paar Minuten dauern, Vater, mein geliebtes Kind. Und vielleicht in der zweiten Wochenhälfte nehmen wir Lukas 15, Vers 11 fortfolgende dazu, dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater. Und dann betet ihr weiter im Himmel. Heiliges stille Schweigen, Ehrfurcht, Staunen. Vielleicht in der zweiten Wochenhälfte nehmt ihr einen Psalm dazu, Psalm 8 oder Psalm 19, Psalm 104. Heiliges stille Schweigen, Staunen und im Staunen heraus den Pulsschlag bekommen fürs Weiterbeten und Weiterleben. Und schließlich in einem dritten Schritt, eine dritte Übung, sieh auf Jesus Christus und sieh in ihm die Liebe deines Vaters und bestaun sein größtes Wunder, mit dem er dich für immer nach Hause geliebt hat. Jesus, danke für das Vaterunser, mit dem wir beten und leben können. Vergib, wo wir uns so oft um uns selber drehen und unser Beten und Leben damit aus dem Takt geraten ist und wir uns stattdessen vom Taktschlag dieser Welt bestimmen lassen. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und deshalb bitten wir dich, Heiliger Geist, hilf uns, im Rhythmus und nach dem Herzen Gottes zu leben. Auch und gerade bei allem, was diese Welt und uns so unruhig machen will. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen. Du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. O mein Vater, ich liebe dich.